Ja, ich soll ein paar Worte zu mir selbst sagen. Ich bin Detlef Richter. Ich war mein ganzes Leben lang CVD-Sekretär. Interessant ist, dass ich bis zu meinem fast 20. Lebensjahr mein Leben so gelebt habe, wie man es einfach als junger Mensch macht, ohne dass man Jesus kennt. Und als dann, so kurz vorm 20. Geburtstag, mir jemand gezeigt hat, dass man Jesus in sein Leben aufnehmen kann, und ich das getan habe, da hat sich plötzlich alles verändert. Und alles, was ich bis jetzt gelebt habe, war mir plötzlich, ohne dass man es mir gesagt hat, unwichtig. Und wichtig wurde mir Jesus, das Wort Gottes und die Gemeinschaft mit anderen Christen. Dann ging es in den Zivildienst, in den CVDM Hagen. Dort habe ich meine Frau kennengelernt, die hatte die Mädchenjungfer gemacht. Und ein paar alte Freunde, mein Jungscherleiter früher, der war in der Evangelistenschule Joanneum und den haben wir besucht. Und als ich da war, dachte ich, hier will Gott mich hinhaben. Und tatsächlich, kurz nach meiner Bekehrung schon mit 22 Jahren bin ich dann auf die Evangelistenschule Joanneum gegangen und habe mich der Theologie gewidmet. Interessant war nur, dass das auch gleichzeitig eine Bruderschaft war. Ich musste fast mit 12 frommen Schwaben zusammenleben. Das erste Jahr in einem 5-Bettzimmer. Und dann hat man ein Einzelzimmer gekriegt. Oh, das war hart, sage ich euch. Gerade für so einen Norddeutschen, der eigentlich sein Leben immer selbst gelebt hat. Okay, aber dann ging mein Weg in den CVM. Zum Schluss 83 in den CVM nach Hildesheim. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir hier 1985 hier auch mit euch, mit eurer Gemeinde hier die Evangelisation Aha gemacht haben. Also es ist lange her, ne? 40 Jahre. Und dann hat Gott irgendwann selbst gesagt, so Detlef, die Zeit im CVM aktiv und Hauptamtlicher ist vorbei, indem ich eine schwere Krankheit gekriegt habe. Das war vor 13 Jahren. Und das Interessante ist, dass der Arzt gesagt hat, ja, wenn wir Sie nicht behandeln, dann leben Sie nur noch bis Ostern. Und dachte ich, ja, was machst du jetzt? Hat Gott mich jetzt nicht beschützt? War ich nicht unter seinen Fittichen geborgen? Und dann, als ich im Krankenhaus kam, las ich die Bibel. Ich weiß nur, irgendwas aus dem Alten Testament und dort kam das Wort Volk drin vor, natürlich Volk Israel. Ich gab die Bibel zu, kurz danach ging die Tür auf, der Arzt kam rein, mein behandelnder Arzt hat gesagt, guten Tag, ich bin Dr. Volk. Da wusste ich, was Volk, Volk? Dann dachte ich, danke Herr Jesus, auf diesen Mann kann ich mich verlassen. Auf den kann ich mich verlassen. Ne? Was der sagt, das tust du. Und tatsächlich, ne? Jetzt darf ich ihn einmal im Jahr besuchen. Ich habe ihm die Geschichte auch erzählt. Und von dem, was damals da war. Er denkt, das muss ja wiederkommen, diese Krankheit. Ist nicht da. Nichts, man kann nichts feststellen. Sage, Herr Jesus, danke, ich bin unter deinen Fittichen behütet und beschützt. Ja. Und jetzt trifft sich so ein kleiner Kreis der Alten, sie wird immer noch bei mir im Wohnzimmer. Wir haben da gemeinsam Hauskreis. Okay, der Jüngste ist 60, der Älteste 84, ja. Aber es sind alte, treue CVM-er gewesen, mit denen wir jahrzehntelang gemeinsam CVM-Arbeit gemacht haben. Und ein kleiner Kern ist dabei, mit dem treffe ich mich zur Fürbitte für den CVM und für die Stadt Hildesheim. Ne, Dienstagabends haben wir immer so ein Lobpreisgebet im CVM-Haus, wo wir Gott loben und preisen und für die Stadt Hildesheim beten, dass Gott hier etwas geistlich aufbrechen lässt. Und das erwarten wir ja im CVM. Das erwartet ihr hier in eurer Gemeinde. Das erwartet auch die landeskirchliche Gemeinschaft. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns vernetzen und zusammenstehen. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schutz und Schild. Psalm 91, Vers 4. Ich las vor einiger Zeit die Geschichte eines Bauern. Sein Bauernhof brannte vollständig ab Und als er zwischen den schwelenden Überresten seines Hofes umherging, kam er zu den verbrannten Hühnern. Er schob ein Huhn, das vom Feuer total schwarz war, mit dem Fuß zur Seite. Oh. Ja, und zu seinem großen Erstaunen kamen kleine Küken unter dem Körper hervorgelaufen. Was war geschehen? Die Küken hatten unter den Flügeln ihrer Mutter Zuflucht gesucht und ihr Leben für sie geopfert hat, um ihre Kleinen zu retten. Und das ist für mich ein Gleichnis dafür, was unser Herr Jesus Christus tat, als er die Bestrafung für unsere Sünden auf sich nahm. Das Feuer von Gottes Gericht fiel nicht auf die Schriftgelehrten, auch nicht auf die Pharisäer und auch nicht auf die römischen Soldaten, sondern auf seinen geliebten Sohn. Das Feuer seines Gerichts fiel auch nicht auf mich oder auf euch, wie es heißt, so dass jeder, der an Jesus glaubt, wird gerettet. Einen großen Unterschied gibt es natürlich zwischen den Hühnern und Jesus. Jesus wurde am dritten Tag wieder auferweckt von den Toten. Aber dieses Bild macht mir deutlich, was es heißt. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schutz und Schild. Wie ist es möglich, dass wir täglich unter dem Schutz Gottes leben? Wie ich von meinem eigenen Leben schon erzählt habe, da kommen auch manche Schläge rein. Und trotzdem bin ich unter dem Schutz Gottes. Es ist nicht selbstverständlich, sicher und geborgen unter dem Schutz Gottes zu stehen. Unter dem Schutz des Schöpfers von Himmel und Erde. Der Psalm 91 wurde von den Priestern mit dem ganzen Volk Israel im Tempel gelesen und gesungen und gebetet. Damals wusste man, was die Wörter seine Flügel und seine Fittichen bedeuteten. Damit meine man jetzt nicht den Adler in der Luft oder das Huhn auf dem Feld mit seinen Flügeln und Fittichen. Nein, diese Wörter waren ein Hinweis auf die Bundeslade. Ja, jetzt habe ich das Bild der Bundeslade. Kann man das jetzt einblenden? Ja, genau. Schauen wir uns diese Bundeslade an. Die Engel mit ihren Flügeln sind doch seltsam angeordnet. Seine Flügel und Fittiche sehen wie ein Schutz über der Bundeslade aus. Von allen Einrichtungsgegenständen im Tempel war sie das Allerheiligste. Es gab diese Bundeslade schon in der Schiffshütte, als noch kein Tempel existierte. Die Bundeslade wurde im Allerheiligsten aufgestellt. Und sie versinnbildlicht, wenn wir von Jesus Christus herkommen, das, was Jesus Christus für uns ist und was er für uns bedeutet. Es ist wie ein Schattenbild Jesu, diese Bundeslade. Ich möchte es erklären. Diese Bundeslade bestand aus unverwüstlichem Akazienholz. Und sie war mit Gold belegt, rundum. Das Holz symbolisiert Jesu Menschsein, während das Gold seine vollkommene Gottheit, sein göttliches Wesen repräsentiert. Christus war zu 100% Mensch und zu 100% Gott. Ich sage immer, er war so ein 200% Wesen. Ne? Der Deckel der Bundeslade, auf dem sich die zwei Cherubim befinden, ist aus massivem Gold und aus einem Stück hergestellt. Er wird auf Hebräisch Kaporet genannt, was man mit Gnadenthron oder Gnadenstuhl übersetzen kann. Um die Bedeutung dieses Gnadenstuhls zu verstehen, müssen wir den Inhalt der Bundeslade kennen. Der Deckel ist aus purem Gold. Und in dieser Bundeslade sind drei Gegenstände. Das steht im Alten Testament und wird auch nochmal im Hebräer 9 aufgezählt. Erstens, wisst ihr das was, welche drei Gegenstände das sind? Wollen wir mal gucken, testen. Was ist in der Bundeslade drin? Wer weiß es? Genau, die Gesetzestafeln. Das ist das eine. Was ist noch drin? Der Stab. Welcher Stab ist das? Ja, genau. Der dann, man nannte den Aaronstab. Der Bruder von Mose hatte den. Ne? Der Aaronstab war drin. Und als drittes, was war noch drin? Ein Gefäß. Was war in dem Gefäß? Manna. Ja? Das heißt also, die zwei Tafeln mit den 10 Geboten, ein gefülltes Gefäß mit Manna und Aarons Stab. Diese drei Gegenstände stehen sinnbildlich für die Rebellion des Menschen gegen Gott. Das ist interessant, ne? Die Rebellion des Menschen gegen Gott. Schauen wir mal genau hin. Die 10 Gebote sind als Weisung eines liebenden Vaters für sein Volk gegeben worden. Immer und immer wieder hat Israel sich dagegen versündigt. Es war manchmal so schlimm, dass sie ja dann auch ja, ins babylonische Gefangenschaft mussten und Jerusalem ja abgeschleift wurde. Es ist schwer, diese Gebote alle einzuhalten, wenn gar unmöglich. Als der reiche Jüngling vor Jesus stand, hat Jesus ihn ja gefragt, hast du das, hat er ein paar Gebote aufgezählt und der Jüngling hat gesagt, ja, ich habe sie alle gehalten. Und Jesus gewann ihn lieb. Und dann sagte er, aber eins fehlt dir. Der Jüngling war ja reich. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und schenk es den Armen. Und wie hat der Jüngling reagiert? Hat gesagt, ja, prima, mache ich sofort. Nee, er ging, hat seinen Kopf fallen lassen, drehte sich um und ging traurig weg. Weil sein Herz am Mammon hing. An dem Reichtum, das war sein Gott. Und den wollte er nicht loslassen. Es wird in der Bibel nicht geschildert, wie das weitergeht, ne? Was mit dem Jüngling geschieht. Aber ich bin sicher, dass nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu, der Heilige Geist, diesen Jüngling die Augen geöffnet hat und er ganz bei Jesus war. Das ist meine Vorstellung davon. Ne? Anschließend, irgendwann nach der Auferstehung von Jesu, wird dieser Jüngling das erkannt haben. Also die 10 Gebote als ein Symbol. Der Mensch hat sich immer wieder dagegen aufgelehnt, hat sich immer wieder dagegen gestellt, hat immer wieder rebelliert. Ein Zeichen der Rebellion des Menschen gegen Gott. Dann das Gefäß mit Manna. Wie war das denn damals? Das steht in 2. Mose 16. Die ganze Gemeinde der Israeliten brach von Elim auf und kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Sinai liegt. Es war der 15. Tag des 2. Monats nach dem Auszug aus Ägypten. Die ganze Gemeinde der Israeliten murrte in der Wüste gegen Mose und Aaron und damit gegen Gott. Die Israeliten sagten zu ihm, wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Ne? Rebellion war das. Da sprach der Herr zu Mose, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Was haben die gemacht? Die meisten? Haben die wirklich nur für einen Tag gesammelt? Nee, sie waren gierig, sie hatten Angst, sie haben Gott gar nicht vertraut. Wir müssen gleich ein bisschen mehr sammeln, damit es für die nächsten Tage auch noch reicht. War wieder Rebellion, sie haben Gott nicht vertraut. Das Volk rebellierte gegen Gott, es murrte und als Gott sie mit dem himmlischen Manna versorgte, wurden sie raffgierig. Das Gefäß mit Manna, auch ein Zeichen der Rebellion des Menschen gegen Gott. Und als drittes Aarons Stab. Es war der Stab, durch den Gott vor den Augen des Pharao Wunder getan hat. Aber dann in der Wüste hatte Mose und Aaron eine schwierige Situation. Das Volk wollte nicht akzeptieren, dass nur Mose und Aaron, die Leviten, in die Stiftshütte Gottes hinein durften, um einmal im Jahr das Opfer aufzubringen und dann auf Gott zu hören. Nicht jeder durfte das. sondern nur die Leviten und darunter die Aaron und seine Familie, sein Stamm. Die durften bis ins Allerheiligste. Die Leviten und Priester haben für die anderen mit Gott geredet und Gott Opfer gebracht. Manche Israeliten verstanden das nicht. Wieso dürfen wir nicht so nah zu Gott kommen? Dann haben sie sich beschwert. Wieso dürfen wir nicht in die Stiftshütte hineingehen? Gott selber hat es so entschieden, sagt Aaron und Mose. Gott wollte den Israeliten zeigen, deshalb sprach er zu Mose: Mose, ich will allen Israeliten zeigen, dass ich den Stamm Levi ausgewählt habe, dass sie mir dienen sollen. Mose hörte Gott zu. Dann ging er zu den Israeliten: Kommt alle her. Mose hatte eine Nachricht von Gott für uns. Das ganze Lager lief zusammen. Von überall liefen sie zusammen und wollten hören, was Mose zu sagen hat. Mose begann: Es gibt 12 Stämme im Volk Israel. Aus jedem Stamm soll ein Führer zu mir kommen und mir einen Stab bringen. So richtig langen Stock. So geschah es. 12 Israeliten standen jetzt vor Mose. Jeder war ein wichtiger Mann in seinem Stamm. Und auch Aaron stand dabei mit seinem Stab, den er von Gott bekommen hatte. Er war für den Stamm Levi gekommen. Die Stäbe gaben sie Mose. Und Mose schrieb auf jeden Stab den Namen der Person, die diesen Stab abgegeben hatte, also des Fürsten des Stammes. Auf den Stab Levi, da schrieb er den Namen Aaron. Auf den Stamm Benjamin kam der Name des Führers vom Stamm Benjamin. So stand bald auf jedem Stab ein Name. Ich werde die Stäbe in die Stiftshütte bringen, sagt Mose. Gott wird ein Wunder tun. Ein Stab wird morgen blühen, und zwar der Stab des Stammes, den Gott auserwählt hat, dass er ihm ein Opfer, das jährliche Opfer bringt und dass Gott zu ihm reden kann. Mose brachte die Stäbe in die Stiftshütte. Alle gingen ihre Zelte zurück und wachten gespannt auf den nächsten Tag und dachten: Ah, Gott will bestimmt jeden von uns haben, jeden Stamm, dass wir alle so nah in das Allerheiligste dürfen. Die Israeliten wollten Beweise dafür, dass nur wer zum Stamm Levi gehört, auch das Opfer bringen darf. Das wollten sie nicht glauben. Da rebellierten sie gegen Gott. Und am nächsten Tag, als die Stäbe geholt worden sind, sahen alle 11 Stäbe gleich aus. Es ist nichts passiert. Die sahen genauso aus wie den Abend vorher. Nur der Stab von Aaron hatte frische grüne Blätter, Mandelblüten und sogar Mandelfrüchte. Über Nacht sind die gewachsen. Damit war klar, nur die Leviten, die Nachkommen Aarons, dürfen einmal im Jahr stellvertretend für das ganze Volk Israel in das Allerheiligste Gott begeben und das Opfer bringen für das Volk. Hat man ein unschuldiges Tier, wurde geschlachtet, als Opfer gebracht und das Blut wurde dann von den Priestern, die ins Allerheiligste durfte, über die Bundeslade geschüttet, sodass man das Gold nicht mehr sah, sondern man sah nur noch das Blut. Und dann hieße es, dass das ganze Volk Israel für ein Jahr, ja, konnten sie wieder leben, weil ihre Schuld, die sie auf sich geladen hatten, in dem vorigen Jahr vergeben war. Heute ist es ähnlich. Nur die Menschen, die zu dem Stamm Jesu gehören, können ins Allerheiligste zu Gott kommen. Und da erfahren sie Schutz und Geborgenheit bei Gott. Jesus hat ja mal gesagt: Niemand kommt zum Vater außer durch mich. In Jesus heißt er das Opferlamm. Ja, das schuldlose Opferlamm wird geopfert. Und sein Blut wäscht uns rein von unserer Schuld. Das Blut Jesus, ja, macht uns reiner, wie heißt es im Alten, als Schnee. Die Schulden werden getilgt dadurch. Jesus war tot, gekreuzigt für unsere Sünden. Unsere Rebellion gegen Gott, und dann ist er wieder auferstanden. Und jeder, der in seinem Leben anvertraut, kommt durch ihn ins Allerheiligste. Der Stab Aaron gibt uns Zeugnis davon. 3 Dinge befanden sich in der Bundeslade. Sie ist ja verschwunden. Keiner weiß, wo sie ist. Ne? Und das ist auch gut so. Denn sie war ja nur der Schatten dessen, was Gott uns in Jesus geschenkt hat. Die 10 Gebote, der Krug mit Manna und Aarons Stab. Alles Dinge, die für die Rebellion des Menschen gegen Gott stehen. Mose nahm diese Symbole der menschlichen Rebellion und des menschlichen Versagens und legte sie in die Bundeslade. Und jetzt kommt es. Dort sind sie mit seinem Gnadenstuhl, seinem Gnadenthron bedeckt. Das ist das Geschenk Gottes an uns sündige Menschen. Seine Gnade lässt uns leben und deckt alle Unzulänglichkeit um Rebellion zu. Seine Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Nicht Bestrafung und Verdammung, sondern wir werden eingeladen, ein Leben unter seinen Flügel und Fittichen zu haben, unter seinem Schutz. Die Juden feiern ja heute noch den großen Versöhnungstag, Yom Kippur. Da ging der Priester ins Allerheiligste und brachte ein Opfer für das ganze Volk, wie ich es gerade geschildert habe. Das Blut eines unschuldigen Tieres, eines Lammes, bedeckte die Sünden des Volkes. Was das Volk Israel am Yom Kippur erlebte, war nur ein Schattenbild von dem, was durch Jesus geschah. Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Sein Opfer am Kreuz war einmalig. Es ist für immer gültig. Und dieser Schatten, ob die Bundeslade wirklich so aussah, wie es da auf dem Bild, weiß keiner. Man hat nur eine Beschreibung, sieht in 2. Mose 25, wie sie aussieht. Und danach haben dann die Künstler ihre Bilder gestaltet oder so eine Bundeslade nachgebaut. Aber wie sie wirklich aussah, kann uns keiner sagen. Die ist ja verschwunden. Aber was Jesus getan hat, das steht uns vor Augen im Neuen Testament. 2. Mose 25, ich lese es mal kurz vor. Du sollst auch einen Gnadenstuhl machen aus feinem Golde. 2,5 Elle sollen seine Länge sein und 1,5 Ellen seine Breite. Du sollst 2 goldene Cherubim machen. Als getriebene Arbeit sollst du sie ausführen an beiden Enden des Gnadenstuhls, sodass ein Cherub sie an diesem Ende, der andere an jenem. Aus dem Gnadenstuhl sollt ihr die Cherubim herausarbeiten an seinen beiden Enden. Und die Cherubim sollen ihre Flügel nach oben ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Gnadenstuhl bedecken und eines jeden Antlitz gegen das andere stehe. Und ihr Antlitz soll zum Gnadenstuhl gerichtet sein. Du sollst den Gnadenstuhl oben auf die Lade tun und in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Dort will ich dir begegnen und mit dir reden von dem Gnadenstuhl aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim, was ich dir gebieten will für die Israeliten. Vom Gnadenstuhl aus redet Gott zu seinem Volk. Die Bundeslade gibt es nicht mehr. Sie war ja nur ein Abbild dessen, was Gott vorhat mit der ganzen Welt. Aber einen Hinweis gibt es noch. Als die Maria an das leere Grab trat und hineinschickte, was hat sie gesehen, die Maria? Wisst ihr das? Sie hat 2 Engel gesehen. Interessanterweise, wo standen diese Engel? Sie standen einer am Kopfende und einer am Fußende, dort, wo Jesus lag und jetzt nicht mehr da ist. Erinnert euch das so ein bisschen an die Bundeslade, die 2 Engel? Einer links am Ende, einer rechts am Ende. Und die Maria kommt ins Grab und sieht dort die 2 Engel. Ja? Und jeder Jude wusste sofort, das ist ja ein Bild für die Bundeslade. Für den Gnadenthron und die Gnade und Barmherzigkeit Gottes gegen die Rebellion der Menschen, die er durch das Opferblut Jesu zudeckt. Also ich finde das schon großartig, ja, was wir im Alten Testament ja, von Jesus Christus von wiederfinden. Was Jesus Christus oder der Heilige Geist öffnet uns die Augen mit dem Alten Testament Jesus finden. So wie ein kleines Kind ängstlich nachts aufwacht und zu Vater und Mutter ins Bett krabbelt und dann im Arm der Mutter beruhigt und angstfrei einschläft, will Jesus uns seine Geborgenheit schenken. Ja, dass wir, wenn wir Angst haben, zu ihm flüchten, ja, und er uns so in die Arme nimmt, dass alle Angst verschwindet. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seine Flügeln. Seine Wahrheit ist Schutz und Schild. Da nochmal ganz kurz zum Ende. Seine Wahrheit ist sein Wort. Ist uns Schutz und Schild. Und wisst ihr, Epheser 6, was der Paulus sagt, was das Schild ist bei der Waffenrüstung, für der geistlichen Waffenrüstung? Der Glaube, ne? Das Schild in Epheser 6 ist der Glaube. Und der Glaube erwächst aus dem Wort Gottes. Und was sollen wir tun? Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schutz und Schild. Zuflucht ist etwas Aktives. Deshalb werden wir ermuntert und ermutigt, immer wieder auch in solchen Situationen, wo wir von Angst getrieben sind, zum Wort Gottes zu fliehen, zu der Wahrheit Gottes. Und dort finden wir Schutz und Schild. Das heißt, da wächst mein Glaube und mein Vertrauen zu Gott. Und ich werde zuversichtlich. Und ich erlebe wirklich, dass Gott mir, ja, dass ich unter Gott, bei Gott, dass seine Fittiche mich decken und ich Zuflucht finden kann unter seinen Flügeln. Ein einfaches Gebet kann uns helfen. Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Schenk mir Glauben. Wachse in meinem Herzen. Danke. Amen.